Also Johannes Evangelium Kapitel 2. Heute ist ja der Sonntag Jubilate. Das heißt ja, wir sollen jubeln, wir sollen jauchzen, wir sollen Gott loben und preisen. Und ich denke, wenn wir die Botschaft dieses ersten Zeichens von Jesus verstehen, dann können wir nicht anders als über ihn zu jubeln. Lasst uns auf Gottes Wort hören aus Johannes Kapitel 2. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr: Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es waren aber dort 6 steinerne Wasserkrüge nach der Reinigungsrite der Juden, von denen jeder 2 oder 3 Eimer fasste. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben hin. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm hin. Als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte, und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, da rief der Speisemeister den Bräutigam und sprach zu ihm: Jeder Mann setzt zuerst den guten Wein vor und dann, wenn sie trunken worden sind, den geringeren. Du aber hast den guten bis jetzt zurückbehalten. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden. Und seine Jünger glaubten an ihn. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Also wenn man zu einem Vorstellungsgespräch geht, dann wissen wir, der erste Eindruck zählt. Wie ich mich da kleide, wie ich da rede, dieses Gespräch, das ist so wichtig. Der erste Eindruck zählt. Wenn ihr das erste Date habt, die erste Verabredung, das erste Rendezvous, der erste Eindruck zählt. Wenn der Eröffnungsgottesdienst gefeiert wird und alle Leute kommen und wollen wissen, was geht dort ab, was machen die dort, der erste Eindruck, der zählt. So, wir haben jetzt gerade von dem ersten Zeichen von Jesus gehört. Das war sein erster großer Auftritt. Sein erster Eindruck, den er hinterlassen wollte. Und es war die Verwandlung von ungefähr 500 bis 750 Liter Wasser in Wein. Welchen Eindruck wollte Jesus damit geben? Also wir hätten vielleicht gedacht, okay, das erste Zeichen, lass es eine Heilung sein. Vielleicht auch eine Geistaustreibung. Ja, erwecke einen Toten zum Leben. Ach, irgend sowas hätten wir noch erwartet. Aber was macht Jesus? Jesus macht 500 bis 750 Liter Wein, um eine Hochzeit, eine Party am Laufen zu halten. Warum? Jesus hat nichts einfach irgendwie so gemacht. Erst recht seine Wunder hat er nicht einfach irgendwie so gemacht, wie es gerade passte. Da noch hier mal Schnipp, hier noch mal ein bisschen helfen, so. Jedes Wunder hat eine tiefe Bedeutung. Und am Ende lesen wir das ja. Worum ging es bei dieser ganzen Geschichte? Der letzte Vers ist der entscheidende, Vers 11. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden. Und seine Jünger glaubten an ihn. Also darum ging es. Jesus wollte seine Herrlichkeit offenbar werden lassen. Das Thema der Predigt heute lautet Jesu erstes Wunder und seine tiefere Bedeutung. Und der erste Punkt: Jesus bringt die Herrlichkeit Gottes zu uns. Das war die Bedeutung. Und damit wir das wirklich in der Tiefe verstehen, müssen wir erstmal verstehen, was war damals, welche Bedeutung hatte damals eine Hochzeit. Denn das war noch ein bisschen mehr als heute. Wenn heute 2 heiraten, dann geht es natürlich um das Glück dieser beiden Menschen. Sie wollen endlich zusammen sein und das soll die Hochzeit der schönste Tag sein. Ja? Die coolste Party, das beste Essen, der besondere Moment, die witzigste Show, ja, die Hochzeit, da wird von der Serviettenfarbe über die Stuhlhosen bis zum Brautkleid, muss alles stimmen, die Hochzeit muss perfekt sein, aber am nächsten Tag ist alles vorbei. Das war's. Damals eine Hochzeit hatte eine viel, viel wichtigere Bedeutung. Die Hochzeit war damals ein gesellschaftliches Ereignis, denn es ging eben nicht einfach nur darum, dass zwei Individuen zusammenkommen und ihr Glück haben. Damals ging es darum, dass sozusagen der Ort gefestigt wurde, die Familie gefestigt wurde. Es ging darum, dass die Gemeinschaft zusammengebunden wird und die nächste Generation dann gemeinsam großgezogen werden wurde. Es ging um das Gemeinwohl, es ging um das Bestehen der Großfamilie, um das Bestehen des Ortes. Denn je stärker und größer und zahlreicher die Familien einer Stadt waren, desto besser war die wirtschaftliche Lage, desto sicherer die militärische Sicherheit und dann eben auch das persönliche Wohl jedes Einzelnen. Darum ging es. Wir heiraten zwei, das muss eine gute, feste Verbindung sein, damit sie Kinder kriegen, damit es stabil ist, damit der ganze Ort dadurch weiter bestehen kann. Ein gesellschaftliches Ereignis. Und deshalb wurde eine Hochzeit ausgiebig gefeiert, nicht mal ein Wochenende, sondern eine Woche lang. So wichtig war es. Eine Woche lang war überhaupt kein Problem, damals Hochzeit zu feiern. Und bei so einer Hochzeit war jetzt das Brautpaar, insbesondere der Bräutigam, verantwortlich, dass die ganze Hochzeitsgesellschaft, und das war das ganze Dorf, versorgt war. Er war dafür verantwortlich, dass alle genug zu essen und zu trinken hatten. Und wenn dann irgendwas nicht stimmte, zum Beispiel, worst case, nehmen wir mal an, der Wein geht aus. Das war eine absolute Schande. Das war sowas von peinlich, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das Peinlichste, was euch überhaupt, was ihr vorstellen könnt, nehmt das. Und diese Schande fiel nicht nur auf den Bräutigam, sondern auf seine Familie, auf den Clan. Alle waren dann in Scham und Schande vom Dorf. Das durfte nicht passieren. Also wenn der Wein ausging, das war eine Katastrophe und ihr habt es ja gehört, genau das passiert hier. Jetzt war die Mutter von Jesus eingeladen, Jesus auch, also wahrscheinlich war dann irgendwie freundschaftliche Beziehungen, ja, Nazareth war nicht so weit weg von Kana, also war vielleicht ein Verwandter von Jesus. Seine Mutter hatte wahrscheinlich, wie das eben so üblich ist bis heute, irgendwie auch auf der Hochzeit was zu tun. Sie kümmerte sich mit um das Essen und Trinken und deshalb wusste sie dann bei Zeiten, oh, der Wein ist alle. Katastrophe. Und sie geht zu ihrem Sohn und bittet ihn um Hilfe. Und erstmal ist Jesus ziemlich schroff, aber dann lässt er sich doch bitten und lässt diese steinernen Krüge füllen mit Wasser. Er wandelt das Wasser in Wein. Der Speisemeister ist geflasht, ja, total aus dem Häuschen. Was ist das für ein Wein? Die Party ist gerettet und Jesu Herrlichkeit damit offenbart. Ist das jetzt da deutlich geworden? Und deshalb müssen wir jetzt auch weiter fragen, wofür steht der Wein? Was hat der Wein für eine Bedeutung? Was hatte der Wein vor allem für eine Bedeutung für das Volk Israel damals? Und deshalb habe ich diese berühmte Geschichte euch vorgelesen aus dem 4. Buch Mose, wo diese Kundschafter in das Land gehen, um zu gucken, wie ist das Land? Ist es wirklich so gut? Ist es wirklich voller Segen, wie Gott es versprochen hat? Und das Besondere, was während dem ganzen Bericht schon erwähnt wird, ja, ne? Es war die Zeit der Weinernte und dann finden sie diese Trauben, dann müssen zwei Männer müssen sie tragen und so weiter und so weiter. Also der zentrale Punkt war eben dieser Wein. Das heißt, der Wein steht für den Segen Gottes im verheißenen Land. Und das verheißene Land steht ja insgesamt für den Himmel. In Ewigkeit, in Herrlichkeit mit Gott zusammen sein. Volk, das Volk Gottes und Gott vereint in einem Land. Wir können also sagen, der Wein ist ein Symbol für die herrliche Gemeinschaft mit Gott. Das wird dann in der Bibel immer wieder betont. Zum Beispiel Psalm 23, den wir zusammen gebetet haben. Was ist der besondere Moment da, mitten angesichts der Feinde? Du schenkst mir voll ein. Das ist der Segen Gottes, das ist die Gemeinschaft Gottes, das ist die Nähe Gottes. Du bist bei mir, auch im Tal des Todesschatten. Wein wird sogar auch als ein Vergleich verwendet, um die Freude, die Gemeinschaft, die Fröhlichkeit zu beschreiben, sogar aber auch den Rausch und die Ekstase von sexueller Gemeinschaft. Im Hohelied wird sozusagen die Küsse und die intime Gemeinschaft mit dem wird beschrieben, das ist noch besser als Wein zu trinken. Also Wein bringt uns in Rausch, aber mit dir verbunden zu sein noch viel mehr. Und wie wird dann die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk, zwischen Jesus und seiner Gemeinde geschrieben? Mit der Ehe, mit dem Ehebund. Sie sind vereint. Also es ist sehr deutlich, Jesus zeigt mit diesem ersten Zeichen, warum er gekommen ist, um uns das Leben zu bringen, das Leben im Überfluss. Er ist gekommen, um die Menschen wirklich zurück zu Gott zu bringen, in diese herrliche Gemeinschaft mit Gott. Er ist gekommen, um in den Himmel zu bringen. Und dieser Himmel, diese ewige Gemeinschaft mit Gott, wie beschreibt Jesus sie in einem anderen Gleichnis? Als ein großes Hochzeitsmahl. Das wird die Hochzeit sein im Himmel. Also Jesus sagt mit diesen Zeichen, ich bringe euch den Segen und das tiefste Herzensglück, die übersprudelnde Freude, nach der ihr euch sehnt, die Gott euch verheißen hat. Dazu bin ich gekommen. Jesus wollte also in dieser Situation, wo er auf einer Hochzeit war, auf einer irdischen, normalen Hochzeit, dass diese Hochzeit weiterging und mit großer Freude gefeiert wurde, weil jede Hochzeit ein Bild ist für die große Hochzeit im Himmel, da wo Jesus dann der Bräutigam ist und wir, die Gemeinde, die Braut. Und diese Hochzeit wird kommen und deshalb sollte diese Hochzeit in Kana weitergehen. Das war das erste Zeichen. Das war der erste Eindruck, den Jesus hinterlassen wollte. Das war, wenn man so will, seine Visitenkarte. Ja? Dazu bin ich gekommen. Aber ihr wisst das, eine Visitenkarte hat zwei Seiten. Es gibt noch eine Rückseite. Auf der Vorderseite steht Himmel und Herrlichkeit. Was steht auf der Rückseite? Da steht das Kreuz. Hier beim ersten Zeichen ist die Aussicht auf den Himmel, auf die Freude, auf den Segen, auf die Seligkeit bei Gott natürlich groß geschrieben. Aber wenn wir auf die Details achten, dann merken wir quasi im Kleingeschriebenen das Leid, den Schmerz, das Kreuz. Also mein erster Punkt lautete, Jesus bringt die Herrlichkeit Gottes zu uns. Aber mein zweiter lautet nun, Jesus geht ans Kreuz für uns. Und ich möchte euch zeigen, wo das hier deutlich wird. Also zunächst einmal ist ja die Frage, warum geht eigentlich Maria, die Mutter von Jesus, zu Jesus und bittet ihn um Hilfe, wo der Wein alle ist? Denn Jesus hat ja noch kein Zeichen, kein Wunder getan. Woher sollte sie wissen, dass Jesus Wasser in Wein verwandeln kann oder irgendwie sowas machen kann? Ja, es war ja noch kein Wunder geschehen. Ich glaube nicht, dass sie davon ausgeht, hey, der wird jetzt mit dem Finger schnipsen und dann sind alle Weinkrüge voll. Aber sie wusste mit Sicherheit, mein Sohn Jesus, der hat immer eine gute Idee, der hat immer irgendwie weise Ratschläge, der findet immer eine Lösung, der ist hilfsbereit. Wenn hier jemand helfen kann, dann er. Und dennoch klingt die Antwort von Jesus ganz schön schroff, ja, Vers 4, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Also irgendwie sag mir nicht, was ich zu tun habe. So kommt das rüber. Man fragt sich, hat Jesus schlechte Laune? Weil der Wein alle ist, oder was? Ist seine Mutter hier zu weit gegangen, ihn da einfach anzusprechen? Das ist es nicht. Es muss schon ein Tempel voller Händler und Geschäftemacher sein, die Jesus wütend machen. Und selbst als er am Kreuz hing und die Leute ihn verspottet haben, hat er für sie gebetet. Also Jesus hatte keine schlechte Laune. Aber irgendetwas Schweres, irgendein Problem muss ihn hier beschäftigt haben. Mitten auf diesem fröhlichen Fest. Ihr kennt das vielleicht, ja, ihr könnt manchmal auch von einer wirklich fröhlichen Gemeinschaft sein. Alle feiern, alles ist schön, aber euch belastet etwas, dass ihr voller Spannung seid, euch nicht mitfreuen könnt. So ging es Jesus. Und der Anlass für seine schweren Gedanken muss der ausgehende Wein gewesen sein. Also dieses für ihn kleine Problem, denn er konnte ja mit Leichtigkeit dieses Wasser in Wein verwandeln, wie wir gesehen haben, dieses für ihn kleine Problem erinnert ihn an ein viel größeres Problem. Denn er sagt hier, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und ich habe immer gedacht, wenn Jesus von hier in diesem Moment von seiner Stunde redet, dann meint er, der Moment, wo ich mich oute, also der Moment meines ersten Wunders, wo ich zeige, so hier, guck mal, ich komme vom Himmel, ich kann himmlische Dinge tun. Aber das ist gar nicht gemeint. Immer im Johannesevangelium, wenn von seiner Stunde geredet ist, wenn Jesus sagt, meine Zeit oder meine Stunde, dann spricht er immer vom Kreuz. Er spricht dann immer von seinem Tod. Also was hier passiert ist folgendes, oder was das Gespräch, was hier wirklich stattfindet, ist folgendes. Jesus, mein Sohn, wir haben ja eine kleine Katastrophe, der Wein ist alle. Und Jesus sagt, warum erzählst du mir das? Ich bin noch nicht bereit zum Sterben. Das ist seine Antwort. Also Jesus will uns die Herrlichkeit offenbar machen, er will den Himmel bringen, aber warum redet er jetzt hier von seinem Tod? Welche Symbolik liegt in diesem Ereignis? Oder was steht auf der Rückseite der Visitenkarte? Das Wunder führt uns, steht für den Himmel, klar, für das Ziel, wozu Jesus gekommen ist, aber wir haben ja noch mehr. Wir haben hier diese drohende Scham, diese Schande für das Brautpaar und dann haben wir diese Steinkrüge, die zur Reinigung bestimmt waren. Diese Gefäße, ja, 2 bis 3 Eimer umfasst die jedes, das sind also insgesamt etwa 500 bis 750 Liter. Die waren jetzt nicht so, sagen wir mal, damit jeder sich nochmal schön waschen konnte, so, wir kommen alle vom Dreck der Straße, jetzt macht sich da jeder sauber, sondern das waren Reinigungsgefäße. Das heißt, damit war eine rituelle Waschung verbunden. Sozusagen, man wuscht sich vielleicht nur die Hände und das Gesicht damit, um zu zeigen, wir brauchen Reinigung. Und es gab im Judentum vom Alten Testament aus befohlen sehr viele solche Reinigungsriten. Und diese ganzen Riten machen immer deutlich, worum es wirklich geht. Es ist nicht, dass ich mich äußerlich sauber mache, sondern ich brauche die Reinigung meines Herzens. Ich brauche eine innere Reinigung, eine geistliche Reinigung. Warum? Warum war das so wichtig für die Juden damals? Denen war völlig klar, Gott ist absolut heilig, absolut rein, vollkommen. Wir können nicht einfach so zu Gott kommen. Wir können nicht einfach Gemeinschaft mit ihm haben. Weil wir eben alles das nicht sind. Wir sind unrein, wir sind sündig. Wir sind belastet mit allen möglichen Dingen. Wir können nicht mit Gott Gemeinschaft haben. Ihr könnt euch das vorstellen, wenn ihr mit Bauklamotten gerade von der Baustelle kommt, musst ihr dann noch durch einen schlammigen Wald gehen und wollt dann zur Hochzeitsgesellschaft reinkommen. Also wenn da irgendjemand, also wenn man ein bisschen bewusst hat, dann sagt man, so kann ich hier nicht reingehen. Das geht nicht. Also wir sind sozusagen von Gott getrennt. Wir sind von diesem Himmel, von diesem Glück, von dieser Seligkeit getrennt. Das war das Problem der Menschen. Worin besteht jetzt diese Unreinheit? Die Bibel nennt das zusammengefasst Sünde. Das ist das Wort, was all diese belastenden Dinge zusammenfasst. Sünde. Das Wort kennen wir heute vor allen Dingen von Verkehrssünder und natürlich Umweltsünder. Aber wenn wir das Wort auf Menschen beziehen, ich sage, der Mensch ist ein Sünder oder du bist Sünder, dann hören wir das nicht so gern. Denn es erniedrigt den Menschen. Es sagt dem Menschen, du bist schlecht. Es geht auch davon aus, dass es tatsächlich einen festen Maßstab gibt für Gut und Böse und dass wir diesem Maßstab entsprechen müssen. Gut, Christen, wir haben anscheinend damit nicht so ein Problem. Wir reden ständig von Sünde und dass wir Vergebung brauchen. Aber ich denke, es ist so, dass nicht nur Christen, sondern dass viele Menschen irgendwie spüren, dieses Gefühl haben, irgendwas stimmt bei mir nicht. Oder immerhin so, dass sie dann sagen, es ist nicht in meinem Leben alles so, wie ich es möchte. Ich glaube, jeder hat irgendetwas in seinem Leben, wofür er sich schämt. Wir können einfach mal diese Begriffe Scham und Schande, die diesem Brautpaar hier drohten, einsetzen für Sünde. Warum arbeitest du so hart? Warum ist es dir so wichtig, Recht zu haben? Warum beschäftigst du dich so intensiv damit, wie du aussiehst? Weil wir Angst davor haben, dass uns was peinlich ist, dass irgendwelche eine Schande auf uns kommt, dass wir uns schämen müssen. Wir haben immer oft das Gefühl, wir müssen uns irgendwie beweisen. Ich kann nicht einfach so sein, wie ich bin. Wenn die Leute das wirklich sehen könnten, wüssten, das wäre ja peinlich, das wäre schrecklich für mich. Ich muss mich irgendwie beweisen. Wir spüren Mängel in unserem Leben und wir wollen die Mängel vertuschen. Wir haben dieses genaue Gespür, Scham und Schande, das lauert überall in meinem Leben und das möchte ich nicht. Ich möchte gut dastehen und zwar immer. Oder? Wie lange habt ihr heute vorm Spiegel verbracht? Eine schicke Nacht? Ich möchte gut dastehen. Im Film Rocky, der Der Film geht um einen Boxer, ne? Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich hoffe ja, ist ein sehr guter Film, Rocky 1. Da ist dieser Boxer, ja, der kommt aus der Unterschicht. Und er führt ein Leben, was ist wirklich kein schönes Leben, aber er bekommt die Chance seines Lebens, denn die brauchen irgendeinen Dumm, der gegen den amtierenden Schwergewichtsweltmeister antritt. Und dann wählen sie ihn aus. Und für alles klar, das wird einfach nur eine große Show. Der wird einfach fertig gemacht, der kriegt dann sein Geld dafür und fertig. Aber Rocky nimmt die Sache ernst. Für ihn ist es nicht einfach Show. Er sagt, das ist die Chance meines Lebens. Und er sagt dann in diesem Film, ich seiner Freundin, übrigens ist es eigentlich ein Liebesfilm, es ist kein Boxerfilm, also für alle, die mal einen schönen Liebesfilm sehen wollen, schaut euch den Film an. Er sagt dort Folgendes, ich will nur was beweisen, ich bin kein Versager. Ist egal, wenn ich verliere, ist egal, wenn er mir den Schädel einschlägt, will einzig und allein durchhalten, das ist alles. Noch nie hat jemand 15 Runden gegen Creed geschafft. Wenn ich 15 Runden schaffe, und dann klingelt diese Glocke und ich stehe noch auf meinen Beinen, dann werde ich wissen, dass ich nicht auch nur so ein fauler Versager aus der Nachbarschaft bin. Das ist nicht das, was in uns Menschen ist, irgendwie dem anderen zu zeigen, ich bin wer. Also mag es Menschen geben, die absolut von sich überzeugt sind, aber ich glaube, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, dann wissen wir, es gibt Dinge in unserem Leben, in unserem Herzen, die machen uns so zu schaffen, die schockieren uns vielleicht sogar selber, die versetzen uns in Scham und Schande. Wir wollen, das soll keiner wissen. Und die Bibel ist da sehr deutlich, die sagt, es gibt mehr Selbstsucht, mehr Stolz, mehr Lieblosigkeit, mehr Hass in unserem Herzen, als wir uns nur vorstellen können. Wisst ihr, es ist ja nicht nur so das, was wir mal getan haben. Es ist das Potenzial, was in jedem Menschen steckt. Wir mögen uns über böse Taten und Worte und so weiter über andere Menschen ärgern. Wir mögen erschüttert sein. Wie können die das nur tun? Ist ja Wahnsinn. Wir sollten erschüttert sein über uns, denn wir sind dazu genauso in der Lage. Das ist der Punkt. Das Kernproblem des Menschen ist sein eigenes sündiges Herz. Und deshalb gab es diese zeremoniellen Reinigungen. Das haben die ausgedrückt. Wir brauchen etwas, was unser Herz reinigt. Wir brauchen die Lösung unseres Grundproblems. Wir haben es nötig, gewaschen zu werden, gereinigt zu werden von allem Bösen in uns. Und genau deswegen kam Jesus, um unsere Herzen zu reinigen. Das war sein Auftrag. Er kam, um uns von unserer Schande und Scham zu befreien, indem er uns von unserer Sünde befreite, damit wir dann zu Gott kommen können, damit wir dann diese himmlische Herrlichkeit wirklich empfangen können. Also der Wein steht hier für den Himmel, für den herrlichen Segen Gottes in seiner Gegenwart. Scham und Schande des Brautpaares steht für unsere Sünde. Wir sind von Gott getrennt. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Worin hat Jesus den Wein von das Wasser zu Wein gewandelt? Es war eben in den Krügen, die zur Reinigung bestimmt waren. Und das war kein Zufall. Also ich meine, auf dieser Hochzeit gab es wirklich genügend leere Weinkrüge. Ja, man hätte einfach die Weinkrüge nehmen können. Das wäre das Normale gewesen. Aber Jesus nimmt die Bottiche da, die zur Reinigung bestimmt sind. Was Jesus uns sozusagen im Kleingedruckten mit dieser Geschichte sagen will: Ich werde diese alttestamentlichen Reinigungsvorschriften, wofür diese Krüge stehen, und alle Gesetze und Forderungen erfüllen. Ich werde euch reinigen. Ich werde euch den Himmel bringen. Aber dafür muss ich sterben. Also Jesus hat natürlich in dieser Hochzeit in Kana an diese himmlische Hochzeit gedacht. Mutter, damit ich irgendwann mit meinem Volk wirklich zusammen sein kann, damit wir irgendwann wirklich gemeinsam unter dem Segen Gottes in Freude und Glück leben können, muss ich sterben. Damit mein Volk diesen Becher der Freude trinken kann, muss ich den Becher des Todes, des Leides, des Schmerzes trinken. Also Jesus will und wird uns diese herrliche Freude ermöglichen und dafür muss er jegliche Freude verlieren. Einsam und verlassen, gefoltert und verspottet am Kreuz sterben. Verlassen sogar von seinem Vater. Und wir überlegen uns jetzt vielleicht, solche schweren Gedanken auf so einer schönen Hochzeit, bloß weil der Wein alle ist. Muss das sein? So ein bisschen der Spielverderber hier. Muss das sein? Wir überlegen das vielleicht grundsätzlich überhaupt über die Bibel. Solche krassen Botschaften, Inhalte der Bibel von Fluch und Gericht und Sünde und dann auch stellvertretenden Opfertod, der Sohn Gottes muss an Sühnetod sterben, das klingt alles so blutrünstig und primitiv, muss das sein? Herr im Himmel, himmlischer Vater, muss das sein? Gab es da keinen anderen Weg? Das ist ja alles so grausam. Ihr seid auf einer fröhlichen Feier irgendwie, alle sind guter Laune und jemand kommt und macht so richtig schlechte Stimmung. Dann sagen wir, muss das sein? Das macht die schlechteste Stimmung überhaupt, die ihr euch vorstellen könnt, dieses Wort. Die Frage, muss das sein? Hätte Gott das nicht anders machen können? Also ich habe mal als Student für den Pastor meiner Gemeinde damals gearbeitet, habe ihn in irgendeinem Vordach gebaut und habe dann sein Auto bekommen, das ganze Holz geholt und das passte gerade so ins Auto und ich wusste, ich schiebe es einfach bis an die Frontscheibe ran und dann kriege ich zu und dann ist es auch sicher und fest. Ich schiebe die Balken rein und es macht Klirr. Noch nie erlebt, aber Frontscheibe kaputt. So beim schönen Passat, Frontscheibe, könnt ihr euch ausrechnen, das war ungefähr so viel, wie ich in der Woche verdient habe. Da war mir klar, dumm gelaufen, ja. Aber dann kam der Pastor und hat gesagt, Herr Rühle, es ist in Ordnung, ich übernehme den Schaden. So, Glück gehabt, ja. Ich konnte mein Geld verdienen, alles gut gegangen. Für mich. Aber der Mann, dem ich das Auto kaputt gemacht habe, der ist auf seinen Schaden sitzen geblieben. Der konnte mir nur diese Schuld erlassen, indem er sie selber bezahlt hat. Jetzt sagen wir vielleicht, ja, das ist ja sowas Materielles, das ist doch eine Lappalie. Aber es ist ja genauso, was weiß ich, wenn jemand schlecht über dich redet, wenn jemand deinen Ruf schädigt, wenn jemand dich betrügt. Ja klar, kannst du dann hingehen und sagen, ich lasse dich dafür bezahlen. Ich werde offenlegen, was du getan hast, was du für einer bist. Und dann wird dein Ruf geschädigt. Oder ich kann hingehen und sagen, ich vergebe dir. Dann muss ich zahlen. Dann bleibt das irgendwie auf mir sitzen. Wisst ihr, das ist ein Grundprinzip. Man kann eine Schuld nicht wirklich vergeben, es sei denn, man nimmt sie selbst auf sich. Man kann eine Schuld nicht wirklich vergeben, es sei denn, man nimmt sie selbst auf sich. Und bei Gott ist das genauso. Er kann den Menschen nicht einfach zuschauen, wie sie seine Schöpfung und sich gegenseitig zerstören und kaputt machen und darüber hinwegsehen. Aber er macht das nicht, weil er uns nicht genug liebt, sondern im Gegenteil. Er liebt uns mehr, als wir uns vorstellen können. Er kam in seinem Sohn auf diese Welt, um tatsächlich die Schuld für uns zu bezahlen, diese Sünde auf sich zu nehmen. Und das hätte kein anderer tun können. Jeder muss doch für sich selbst gerade stehen, oder? Ich als Sünder kann nicht für einen anderen Sünder gerade stehen. Kann auch nicht mal meine eigene Schuld bezahlen. Aber Jesus war ohne Schuld. Als Jesus einmal seinen Feinden, seinen schlimmsten Feinden gesagt hat, weist mir irgendeine Sünde nach. Zeigt mir irgendwo, wo ich was Falsches gemacht habe. Dann sind sie einfach stumm gewesen. Sie konnten nie, selbst seine Feinde konnten ihm nichts nachweisen. Jesus war ohne Sünde. Und deshalb konnte er für unsere Sünde, für unsere Schuld stellvertretend die Strafe am Kreuz tragen. Er hat den Zorn Gottes für uns dort getragen. Was für eine Liebe. Ein stellvertretendes Opfer. Leiden, Tod, das ist nicht blutrünstig und primitiv. Es sind doch genau diese Taten, es sind doch genau diese Geschichten, die unser Herz bis zutiefst anrühren. Schaut euch die Romane, schaut euch die Filme an oder die Serien an, die Bücher an, die ihr liebt, die euch wirklich anregen, die euch berühren bis ins tiefste Herz. Es ist immer die eine Geschichte. Jemand opfert sich auf aus Liebe für andere. Jesus zeigt uns auf unüberbietbare Weise seine Liebe am Kreuz. Also im Himmel, da werden wir die Herrlichkeit Gottes erfahren. Aber am altrauen Kreuz, am schlimmsten Folterinstrument des Römischen Reiches, dort sehen wir den größten Ausdruck seiner Herrlichkeit. Dort sehen wir den schönsten Ausdruck seiner Liebe zu uns. diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden. Und seine Jünger glaubten an ihn. Und dann am Ende vom Johannesevangelium, ja, das ist der Anfang, ganz am Ende. Da wird dann nochmal zusammengefasst, im Kapitel 20, Vers 30. Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Leben, Leben im Überfluss, Himmel, Herrlichkeit. Wie bekommen wir das? Durch Glauben. Durch Glauben an Jesus, durch Vertrauen an Jesus bekommen wir das. Diese Vergebung, diese Herrlichkeit. Das Problem ist ein bisschen, wir können diese Zeichen ja nicht mehr sehen. Wir können nur noch von diesen Zeichen lesen. Können wir sie deshalb jetzt auch glauben? Die waren ja damals live dabei, die Jünger haben es gesehen. 500 Liter Wasser zu Wein, wow. Da glauben wir doch jetzt an ihn. Aber wir lesen diese Geschichten. Können wir sie glauben? Wisst ihr, was interessant ist? Selbst sehr kritische Literaturwissenschaftler gehen davon aus, dass das Johannesevangelium echt ist. Dass es ein authentischer Bericht ist. Und wisst ihr warum? Wegen dieser Geschichte. Das hätte sich keiner ausdenken können. Das ist sowas von nicht passend zum Werk und zum Leben Jesu. Mit allem kannst du rechnen, was Jesus tut, aber doch nicht, dass er als allererstes, so Visitenkarte, hier erstmal eine Hochzeitsparty mit Wein versorgt. Das ist einfach so unglaublich, dass es echt sein muss. Also wir haben gute Gründe, diesen Bericht zu glauben, aber es gibt noch einen viel, viel größeren Grund, warum wir Gewissheit da haben dürfen über die Liebe Jesu. Das ist nicht der beste Wein aller Zeiten, vielleicht sogar von Wasser zu Wein verwandelt. Das ist nicht, dass Jesus euch vielleicht jetzt in eurem Leben euch vor Scham und Schande bewahrt, wenn ihr es braucht, oder vor Leid und vor Not. Sondern das Zeichen, was uns wirklich Gewissheit gibt, das ist das Kreuz. Das ist, dass Jesus dort für unsere Schuld gestorben ist. Das gibt uns Gewissheit. Jesus saß damals mitten auf dieser fröhlichen Hochzeit und er kostet im Geist die bitteren Schmerzen des Kreuzes vor. Und wir dürfen heute in unserem Leid, auch in dem Leid durch unsere eigene Sünde, trotzdem vorkosten und schmecken diese Herrlichkeit des Himmels, weil wir Gewissheit haben dürfen, dass uns das erwartet und dass Jesus jetzt hier bei uns ist. Amen.